Wir haben ja gesehen, Matthäus-Evangelium, wie Gott, und das ist wunderbar in diesem Evangelium, das ja sehr eindeutig in Richtung auch der Juden des Volkes Israel geschrieben ist, wie in diesem Evangelium doch die Heilsgeschichte systematisch entwickelt wird. Und wir werden jetzt immer wieder auf diese heilsgeschichtlichen Dinge stoßen, die hier eine große Rolle spielen. Wir haben das letzte Mal ja Kapitel 3 angegangen und unter anderem auch gesehen, was für eine Rolle der Herold, der Johannes der Täufer gespielt hat, was das alles für Hintergründe waren. Und ich möchte jetzt aus diesem Kapitel nochmals eine Passage herausgreifen, und zwar der zweite Vers. Und er spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und jetzt haben wir plötzlich etwas. Man muss sich das einfach vorstellen. Was verkündigt ein Herold? Wir haben ja gesehen, Johannes der Täufer ist der Herold Jesu Christi. Er ist der Herold des Königs Israels. Wenn er kommt und der König ankündigt, dann kündigt er etwas an, das eigentlich nach unserem evangelischen Verständnis nicht verständlich ist. Er hätte jetzt praktisch sagen müssen, tut Buße, denn der König ist nahe. Tut Buße, denn das Reich für Israel wird jetzt aufgerichtet. Aber sagt, das Reich der Himmel. Und ich bin dem schon jetzt längere Zeit nicht mehr nachgegangen, aber es ist eindeutig, das Reich der Himmel, eigentlich heißt es im Griechischen Königreich, und das Reich Gottes ist ein Synonym, es wird gleich verwendet in der Schrift, wir werden das nachher sehen. Und es ist jetzt von letzter Bedeutung, wenn Johannes der Täufer sagt, das Reich der Himmel ist jetzt nahe gekommen, ist jetzt da, wir wissen alle, er kündigt die Wirklichkeit der Herr Jesus an. Er kündigt nicht der Reich an, er kündigt der Herr Jesus an. Und wenn ein Zeuge Jehovas bei euch an der Tür läutet, dann ist meistens die Frage, was denken Sie über das Königreich? Und von daher ist es für mich einfach wichtig, ich sehe ja, was für eine Verwirrung ist, auch in den ganzen Lehren des Reiches Gottes, die Richtungen, ich nenne mal einfach so die reformatorische Theologie, wo ja der Calvinismus im Untergrund steckt, wo man dann Teile dieser Offenbarung leugnet, wieder um Extremkreise, die es wieder übertreiben auf die andere Seite, indem sie alles so zerteilen, dass dann angeblich die Bergpredigt für uns nicht mehr gilt, sondern soll erst fürs tausendjährige Reich gelten und lauter solche Dinge. Aber wir möchten jetzt heute einfach etwas tun vor dem Ausruf, den Johannes der Täufer, und wir haben ja gesehen, was Buße für eine wichtige Sache ist, er möchte jetzt einfach sehen, was meint er mit diesem, das Reich der Himmel ist nahegekommen. Interessanterweise gibt es im Alten Testament das Wort Himmel, ich kenne keine Stelle, wo es in der Einzahl steht, vielleicht habe ich auch nicht alle erguckt, aber in der Regel steht es in der Mehrzahl, Shamayim. Im Neuen Testament, da kommt es in der Einzahl und in der Mehrzahl für Uranus. Aber es kommt auch noch ein ganz spezieller Begriff, das haben wir ja gesehen, die Überhimmlischen. Und bei Überhimmlisch haben wir dann immer in der Klammer gemacht, Regionen, Bereiche. Aber die Bibel meint hier schon der wirklich geistliche Bereich. Und jetzt müssen wir gucken, was bedeutet das. Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel ist ein organisches Ganzes. Die Bibel kann man nicht lesen, ohne alle Stellen über eine Sache zu untersuchen. Wenn das jemand versucht, dass er einfach nur die Teile nimmt, die ihm jetzt vor Augen liegen oder die ihn gelehrt hat, dann passiert immer das Gleiche, dann gibt es eine Einseitigkeit. Und aus der Einseitigkeit sind die ganzen Denominationen, die ganze Kirche, die ganze Versammlungen, die ganze Trennungen entstanden. Das ist einfach eine Regel der Schriftauslegung. Wenn man die Bibel ernst nimmt, der Herr Jesus hat es gemacht, und der Paulus. Es heißt, er begann bei Mose und den Propheten und legte ihnen alles aus, was ihn betraf. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und so müssen wir jetzt auch mit dem Reich der Himmel, müssen wir einfach gucken, was die Bibel sagt. In Daniel 2, 27 ist ja das gewaltigste Kapitel der Geschichte, nicht wie wir es sehen. Wir sehen ja Amerika, wir sehen Russland, wir sehen alle diese Dinge. Aber Gott sagt, die von ihm fixierte Welt- und Heilsgeschichte läuft in 4 Ebenen, sprich 5 Ebenen ab. 5 ist immer die Zahl der Gnade. Und er zeigt hier dann etwas. Und hier haben wir einen ganz zentralen Punkt, auf den man einfach aufmerksam machen muss. Daniel 2, ab 27. Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkündigen. Denn es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit einem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold. Seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erd, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erd, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Und jetzt erklärt er ihm, wer das alles ist. Er erklärt ihm, es hat hier mit Babylon zu tun, das Haupt. Es hat mit Medo-Persien zu tun, der Brust. Es hat mit Griechenland zu tun, dem Leib und der Unterkörper. Das vierte, sagt er, das ist dieses schreckliche Reich, nämlich Rom, geteilt in Eisen und Ton, nämlich Ostrom und Westrom. Und hier haben wir jetzt die vier großen Reiche und das Römische Reich geht bis heute, weil, ich sage es mal vorsichtig, das, was sich heute abspielt, ist nichts anderes, dass sich wieder das Römische Reich entwickelt. Und das Deutsche Reich hat sehr viel geschichtlich mit dem Römischen Reich zu tun gehabt. Und dann kommt der entscheidende Satz. Jetzt kommen wir zum Reich Gottes, zum Reich der Himmel, zum Königreich Jesu Christi. Vers 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Wisst ihr, und die Bibel sagt hier, es wird praktisch geschehen, und es ist geschehen, als Rom die Weltherrschaft hatte, als der Jesus kam. Und da hat man im ersten Moment nicht gedacht, dass dieses Reich, das er hier aufrichtet, dass das die alle zermalmen wird. Man hat ja nur gesehen, das Evangelium mit seinem Pazifismus, das nicht zur Waffe greift, sie wurden abgeschlachtet, sie wurden Märtyrer, und hat gedacht, Rom hat die Herrschaft, aber Gott hat Rom die Herrschaft zerschlagen, hat es dann alles sich entwickeln lassen bis zum heutigen Punkt. Aber dann sagt die Bibel, es wird eine Zeit kommen, da werden alle diese Machtstrukturen, alle diese Königreiche zermalmt werden, es wird ihnen alle ein Ende bereitet werden. Er selbst aber mit seinem Reich, nämlich dieses Reich und sein König, werden bestehen bis in Ewigkeit. Und hier haben wir eine der großen Prophezeiungen auf das Reich Gottes. Die Bibel sagt, es wird ein Stein sein, ein Fels. Wenn man 1. Korinther 10, 4 sieht, einfach eine Enthüllung des Alten Testamentes, natürlich hier ist in erster Linie der Felsgemeinde, der Israel folgte, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war der Christus. Das heißt, wir haben hier in diesem Fels niemand anders als der Jesus mit seinem Reich, der das alles zerschlägt. Warum ist das wichtig, auch in der Bibelstunde für eine Gemeinde? Wisst ihr, wir müssen eins sehen, wenn wir diese Strukturen dieser Welt sehen, wie die sich zusammenbraut. Ich habe jetzt heute, ich musste wegfahren, in der Rückfahrt habe ich mir immer die Nachricht gehört. Wenn du dir anhörst, was da losgelassen wird, da wird es dir wild und weh. Wisst ihr, da wird etwas aufgebaut, das ähnlich war wie in der Französischen Revolution. Und immer, wenn der Mensch, sprich Humanismus, im Mittelpunkt steht, könnt ihr Geschichte nachlesen, endet es immer Blutbad. Das heißt, hier ist jetzt etwas, wo man Angst kriegen könnte als Gläubiger, dem man sagt, Die antichristliche Struktur wirkt uns ab. Alle Sünde, die Gott verboten hat, werden heute per Gesetz geschützt. Sobald du geistlich nur normal denkst und nicht zulässt, dass du dauernd angelogen wirst, was ja passiert, dann letztendlich bist du ein Rechtsaußer, bist ein Ketzer, bist ein Spinner, bist ein Fundamentalist. Und dann ist wichtig, dass man sich vergegenwärtigt. Alles, was wir heute hier sehen, wird das letzte Reich mit seinem König, mit dem Herr Jesus, zertrümmern. Wisst ihr, die Leute haben nur noch eine Gnadefrist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Darum ist auch wichtig, dass die Gemeinde immer grundsätzlich diese Botschaft, dass der Herr Jesus wiederkommt und was da davor passiert, wird sicher nicht sehr einfach werden. Da wird es einmal zugehen, ich sage es einmal vorsichtig, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und man hat immer gesagt, ja, wenn es einmal so ist, dass das alles so schlimm ist, wie Sodom und Gomorra, dann sind wir ziemlich am Ende. Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage, wir sind viel schlimmer wie Sodom und Gomorra. Da war die harmlos. Wir haben Medien. Bei uns wird der Dreck durch die Medien in der ganzen Welt bis in die letzte Ecke verbreitet. Bei uns wird Okkultismus, Pornografie, das wird alles verbreitet durch die Medien. Wisst ihr, der Teufel baut jetzt aus dem Luftraum, wo er herrscht, im Äther, da kommt ja das alles her, baut er letztendlich eine ungeheure Macht zusammen. Und dann haben wir 2. Timotheus 3, da wird der Endzeitmensch geboren. Diese 18 Merkmale, 6 plus 6 plus 6. Da wird der Endzeitmensch geboren und wird zugerichtet. Und darum geht es jetzt auch an die Kinder, das ist klar. Und das alles könnte dich schrecken als Gläubiger. Und ich bin tief überzeugt, wir werden wieder ähnliche Zustände kriegen wie in der Urgemeinde. Wisst ihr, schaut da leider Kampf ums Wort Gottes. Ich hätte nie geglaubt, dass Leute, die sagen, sie sind wiedergeboren, so zum Beispiel gegen die alten Texte des Wortes Gottes kämpfen. Da siehst du, da kippt etwas. Und jetzt könntest du Angst kriegen. Aber jetzt sagt die Bibel, ganz einfach. Der Gott des Himmels wird mit dem Reich, wir wissen natürlich welches Reich, das Reich seines Sohnes, wird er das alles zerstören, er wird ihm ein Ende bereiten, das unsagbar ist. Und dann richtet der Herr Jesus seine Herrschaft auf. Das heißt, wir sind schon lang, gehören zum anderen Reich, zum Reich dieses Siegers. Wir gehören zu diesem Reich, zeige ich nachher. Und wir brauchen keine Angst vor den anderen zu haben. Im Gegenteil. Die müssen eigentlich Angst haben vor unserem Herrn und König. Selbst im Psalm 2, wo der Herr Jesus geoffenbart wird, ich sage es in meinen Worten, wenn einmal der Zorn Jesu entbricht, dann kannst du nur noch hoffen, dass sich ein Mensch bei ihm birgt, sonst ist er verloren. Wisst ihr, und dann kommen die frommen Kreise mit ihrer Softlinie, mit allem, wird alles verharmlost, alles wird weich. Müssen die Leute sagen, das, was auf euch wartet, ist schrecklich. Die Bibel sagt, die Leute werden so Angst haben, dass sie schreien, ihr Berge fallen auf uns und bedecken uns. Wenn einmal Gott seinen Zorn offenbart, dann wird es furchtbar, aber dieser Zorn wird nur die Einleitung sein zu dem, was danach kommt. Nämlich dieses herrliche Reich, das er aufrichtet mit seinem Sohn und zu dem wir heute schon gehören. Und darum ist so wichtig, dass wir verstehen, was hat es mit diesem Reich auf sich. Ich lese uns Daniel 7, das ist auch eine wichtige Stelle, 12 und 13. Auch die Herrschaft der anderen Tiere verging und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Wisst ihr, ich habe in der Schule nur 2 Fächer gehabt, wo ich wirklich gut war. Ich habe Fächer gehabt, da war ich ganz schlecht. Physik, Chemie, das hat mir gegraut. Biologie, das war das Allerschlimmste. Wenn ich da bloß dran gedacht habe, hat es mir gegraut. Aber ich hatte Fächer, also die so Deutsch, Englisch und so, die Sprache, das ging einigermaßen. Aber meine entscheidende Fächer war immer Sport und Geschichte. Bei Geschichte bin ich aufgeblüht. Und wenn ihr jetzt die Geschichte einmal lest und euch das alles vergegenwärtigt, was hier steht, er sagt, Gott bestimmt diesen anderen Reiche, ihre Lebensdauer auf Zeit und Stunde. Wisst ihr, man muss sich ja fragen, wenn man sich mit dem Dritten Reich beschäftigt, warum sind die Attentate gegen Hitler nicht gelungen? Das ist doch unnormal, dass jemand alle Attentate überlebt. Das ist ganz einfach. Weil Gott die Stunde noch nicht gegeben hat, dass rum war. Als es rum war, dann war es blitzschnell rum. Warum zum Beispiel ist der Militärputsch in der Türkei nicht gelungen? Weil die Zeit noch nicht da ist. Wisst ihr, alles hat seine Zeit. Und wisst ihr, wer die Zeit bestimmt? Politisch. Machtstrukturell von den Königreichen dieser Welt, der Gott des Himmels. Wisst ihr, und von daher brauchst du dich gar nicht aufregen. Wisst ihr, du musst einfach sagen, die Stunde Gottes ist noch nicht da. Amen. Fertig. Aber wenn sie kommt, die Entscheidung, noch kommt Vers 13. Und ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre, Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die ihn nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das ist das Königreich Jesu Christi. Aber jetzt überlegt euch mal, jetzt muss man sehen, wie man den Bibeltext lesen muss. Das alles ist im Alten Testament nur verheißen. Und immer gebunden an den König, wenn er kommt. Aber Johannes der Täufer geht doch hin in unserem Text, in Matthäus 3 und sagt, Vers 2, und sagt klipp und klar, jetzt ist es zu Deutsch nahe. Das heißt, jetzt passiert's. Du musst sagen, ja, wo war's denn? Wo ist es? Wo war's? Der Jesus hat sich unter Pilatus gebeugt, hat sich auspeitschen lassen, hat sich kreuzigen lassen, hat in Demut, in Sanftmut das Opfer für die Sünden gebracht. Wo war's? Wissen, von daher ist ganz wichtig, auch wenn man Bibel liest, dass man ganz genau weiß, im Jahre 2016, am 20.07., was ist heute mit dem Reich Gottes los? Wo ist Reich Gottes? Wissen, das ist wichtig, auch für uns. Sonst machen wir Fehler. Die Reformatoren haben zum Beispiel einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie haben zwei Erscheinungsformen des Reiches Gottes ganz einfach verwechselt. Luther hat es dann in eine Zwei-Reiche-Lehre gefasst. Und das ist dann ganz einfach gegangen, weil sie diesen Fehler gemacht haben, haben sie etwas Furchtbares getan. Sie haben zum Schwert gegriffen und Gott hat klipp und klar gesagt, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert getötet werden. Zum Beispiel, ich habe früher immer bewundernd die Hugenotten angesehen, die ja Märtyrer wurden und viel Blutzoll zahlen mussten. Aber wenn ihr die Kirchengeschichte genau studiert, dann stellt ihr fest, dass ein Großteil der Hugenotten hätte gar nicht sterben müssen. Dass der Coligny einen entscheidenden Fehler gemacht hat. Aufgehetzt von seiner Frau ist er hingegangen und hat brutal zum Schwert gegriffen. Und da ist dann auch eine Pfingstbewegung, die Kamisarden entstanden, eine reformatorische Pfingstbewegung, da haben Säuglinge im Körbchen haben geweissagt, müsst ihr euch mal vorstellen, wisst ihr, was sie geweissagt haben? Die haben geweissagt, dort sind die Feinde. Wisst ihr? Und dann sind sie in eine Falle gegangen. Und da wäre sicher, manche hätte der Blutzoll bezahlen müssen, um Zeuge Jesu Christi, Märtyrer zu sein. Aber viel Blut ist unnötig vergossen worden, weil man einfach nicht begriffen hat, dass das Reich Jesu Christi nicht von dieser Welt ist. Sagt er ja zum Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir haben in dieser Welt nichts zu erben. Wisst ihr, ich habe Brüder, die gehen politisch rein bis zum Ellenbogen. Ich würde auch mich freuen, wenn diese antichristliche Linie geblockt würde. Aber es geht nicht. Die Bibel sagt zum Beispiel, suche der Stadt Bestes im Jeremia 30, und betet für sie. Sie sagt nicht, geh in die Politik, mach was, sondern sagt, betet für sie. Jetzt kommen wir zu dem Problem der Gläubigen im Jahre 2016. Wie gehe ich mit dem um, dass das antichristliche Reich, dass das alte Rom wieder aufersteht und das antichristliche Reich bösartig seine Kralle zeigt? Und was hat das mit mir zu tun? Also ich sage es euch ganz ehrlich, ich gehöre nicht zum Römischen Reich. Ich habe zwar einen deutschen Pass, aber der zählt nicht. Ich habe einen Pass, der zählt. Das ist Epheser 1, 13, 14. Ich habe das Unterpfand des Heiligen Geistes, das ist mein Pass. Durch die Wiedergeburt, dass der Geist der Sohnschaft in meinem Geist Wohnung gemacht hat, gehöre ich zu diesem Reich, von dem ich gerade gelesen habe. Ich gehöre jetzt schon zu diesem Reich, das man noch nicht sieht, das noch nicht auf Erden offen angebrochen ist, aber das Reich Gottes ist in mir. Wisst ihr, wenn man das nicht sieht, dann wird es schwierig. Also muss ich mich immer so verhalten, wie wenn ich zum anderen Reich gehören würde. Das geht mich alles im Prinzip nur zweitrangig etwas an. Ich diene einem anderen König, ich diene einem anderen Herr. Und das andere sind, ich sage es mal so, meine Gegner, die mein Herr, mein König, mein Feldherr mit seinem Mittel abwehren wird. Und wenn das Mittel Jesu Christi lautet, dass ich mein Blut vergießen muss, Märtyrer werden muss, dann muss ich es halt. Das ist mal ganz wichtig, dass man das sieht. Das ist hier verheißen. Und es ist wunderbar, er sagt hier, dann wird Königreich sein, das nicht mehr vergehen wird. Eine der Erscheinungsformen dieses Reiches wird sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Wir gucken es nachher genau an. Zum Beispiel Jesaja 2,1. Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen, an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Jetzt gibt es Gläubige, die sagen, das tausendjährige Reich gibt es nicht, das kommt nicht. Es gab in der ganzen Weltgeschichte, und da kenne ich mich aus, nie eine Zeit, wo alle Völker, alle Heide zum Jesus geströmt sind. Und im Himmel wird das nicht der Fall sein, das beschreibt die Bibel völlig anders. Das heißt, da muss hier nochmal eine Reichsform sein, wo alle Heide nach Jerusalem gehen. Viele Völker werden hingehen, nicht alle. Das ist ja der entscheidende Punkt vom tausendjährigen Reich, nicht alle. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen. Da steht einmal Goyim und einmal steht Amim. Das heißt, du hast einmal die Heidevölker und einmal alle Völker. Also da ist Israel mit beinhaltet im zweiten Begriff. Sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben. Da steht Goy, das heißt kein Heidevolk. Und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Komm, o Haus Jakob, und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Also hier sagt er klipp und klar, dieses Reich wird ein Reich sein auf dieser Erde. Ist eine Erscheinungsform. Jesaja 11,1 ist die nächste. Da wird zuerst beschrieben, dass der Herr Jesus als dieser Zweig, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, der Jesus wird da hervorgehen, und ein Schössling hervorbringen aus seinen Wurzeln. Darauf werden mit Ruhe der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates, der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist der siebenfache Gottesgeist, der auf dem Herrn Jesus ruht. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen, sprich den Antichristen, dass das der Gesetzlose ist, steht im Hesekiel 21,30, mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Also er wird den Antichrist töten. Er wird ihn, wir wissen das aus der Offenbarung, er wird ihn in die Hölle werfen. Und jetzt sagt die Bibel in 6, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen, der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen, das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein, dein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden, die ihre Jungen zusammen lagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter, drin wöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstricken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wisst ihr, Fleisch und Blut können das Reich der Himmel, ich muss dazu sagen, das Reich der Himmel kann einmal irdisch sein, dann kann es himmlisch sein, wir werden das nachher sehen, aber das endgültige Reich der Himmel kann Fleisch und Blut nicht erben, also muss sich das, was hier geschrieben steht, auf der Erde abspielen. Kann man nachlesen, Offenbarung 20,1-7, tausendjähriges Reich. So lange, bis das kommt, gilt Matthäus 4, wir werden das studieren, so Gott will. Dort steht klipp und klar, dass der Teufel die Reiche dieser Welt übergeben sind, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und derzeit, was du hier auf dieser Erde hast, ist unter der Zulassung Gottes das Reich des Teufels. Wisst ihr, wir sind mittendrin im Reich, wo der Teufel regiert. Und darum geht es da so zu. Aber wir gehören nicht zum Reich des Teufels. Der Teufel hat keine Macht in uns. Wir gehören da nicht dazu. Der Teufel kann uns nur etwas tun, wenn wir ihm die Macht oder die Vollmacht dazu geben. Das heißt, wenn wir ihm die Einwilligung geben, verweigern wir die, kann der Teufel nichts tun. Er kann uns nur anlügen, er kann uns versuchen zu täuschen, aber er kann uns nichts tun, wesensmäßig. Jetzt ist so, jetzt hat der Herr Jesus etwas getan und man versteht es eigentlich nur, wenn man den Hintergrund kennt. Er hat im ganzen Kapitel von Matthäus 13, wir werden das studieren, hat er die Geheimnisse des Reiches der Himmel in Gleichnissen dargelegt. Und zwar, ich möchte einfach nur ein paar herausgreifen. Matthäus 13, 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm, auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar unter allen Samen der kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein Gleichnis ist immer ein anschauliches Beispiel, wie etwas geschieht. Hier sagt er, das Senfkorn wird sich so ausbreiten, dass letztendlich alles dann erfasst sein wird. Und das wird genau im tausendjährigen Reich geschehen. Dann 33. Ein anderes Gleichnis, sagt er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Man hat immer gesagt, Sauerteig ist ein Zeichen für die Sünde. Stimmt nicht. Sauerteig ist ein Zeichen für die eigendynamische Ausbreitung. Ist was ganz anderes. Ich bin ein Bäckersohn. Du musst vom Sauerteig nur ein kleines Möckelchen in irgendeinen Teig hineintun und dann kannst du versuchen, nach kurzer Zeit den Teil wieder rauszuschneiden. Du weißt nie, ob nicht schon eine Verbreitung geschehen ist. In der Regel ist alles verdorbt. Und so sagt er, dass auch hier, es wird der Sauerteig als Zeichen der Verbreitung, es wird alles durchsäuert werden. Das heißt, das Reich Gottes wird die ganze Erde erfassen. 13,44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor lauter Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Das Gleichnis bezieht sich auf die Heide. Wisst ihr, die Heide haben das Reich Gottes nicht gesucht. Sie haben Jesus nicht gesucht. Sie haben ihn gefunden. Und dann verkaufen sie alles, Hingabe, und dienen dem Herrn. Jetzt kommt Israel. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Ihr müsst mal mit dem Judentum euch auseinandersetzen, wie die Gott gesucht haben. Ich habe jahrelang Bücher gelesen von einer Reformjüdin in Amerika. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dieses Volk hat Sehnsucht nach Gott und findet ihn nicht. Wisst ihr, sie können ja gar nicht mehr letztendlich Gott dienen. Sie haben keinen Tempel mehr, sie haben keine Bundeslade, sie haben keinen Sühnedeckel. Schon zur Zeit Jesu gab es keine Bundeslade. Im Tempel in Jerusalem war nur ein Stein im Allerheiligsten und da stand ein Schälchen mit Blut drauf. Das hat der hohe Priester reingestellt. Yom Kippur, 3. Mose 16. Aber die hatten nichts mehr. Wisst ihr, wenn man das dann sieht man, sie suchen. Als er eine kostbare Perle fand, nämlich Jesus, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Wisst ihr, da sieht man, wer das Reich Gottes findet, der findet einen Schatz. Wer das Reich Gottes findet, der wird frei vom Leben dieser Welt, der ist bereit, alles hinzugeben. Wenn man das dann weiterguckt, 13, von 36 an, da erklärt die Bibel, dass guter Same gesät wird. Er sagt dann 38, der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das sind die Gläubigen, da steht wörtlich die Söhne. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen, die Söhne des Bösen, die Nichtgläubigen, die Kinder des Teufels. Die Kinder Gottes, die sind miteinander beieinander. Und er sagt, der klipp und klar, der Teufel ist der hier sät. Aber erst am Ende der Weltzeit wird getrennt werden. Das war der Fehler auch für die Reformatoren. Ich kann das Reich Gottes hier auf der Erde nicht aufrichten. Sonst wird so sein. Es wird diese zwei Reiche nebeneinander geben bis zum Schluss. Du hast den Machtbereich des Teufels, der seine Leute hat. Du hast den Machtbereich Jesu Christi, der seine Leute hat. Das sind zwei Reiche, die sich feindlich gegenüberstehen. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn die Leute des Teufels nicht angreifen. Das ist normal. Wisst ihr, ich habe das gesehen, bei mir schon mal passiert, dass ein namhafter Direktor bei einem Essen sich vor mir auf den Tisch gelegt hat. Ich kann das nicht mehr aus meinem Kopf wegbringen. Er hat sich wie ein Raubtier vor mir auf dem Tisch hingelegt, hat die Finger wie Kralle ausgefahren, hat er mich angezischt. Ich brauche keinen Sündenbock. Er sagte mir, ich brauche Jesus nicht. Wisst ihr, das ist halt so. Jetzt muss man einfach nüchtern sein. Jetzt kommt der Johannes und sagt, das Reich ist jetzt, na, jetzt geht's los, jetzt kommt's. Jetzt müssen wir gucken, wie das geht. Und er sagt hier klipp und klar, am Ende der Weltzeit, und dann 41, wird der Sohn des Menschen seine Engel aussenden, sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähnengerschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist für die Gemeinde unendlich wichtig. Die zwei Reiche sind laut den Gleichnissen Jesu parallel bis zum Schluss. Das heißt, es ist sinnlos, da dagegen zu kämpfen. Wisst ihr? Ich kann natürlich gegen die Sünde kämpfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Vater ihrer Schule bei meinem Kind sehe, dass da solche Dinge kommen und ich gehe dann hin und versuche das zu blockieren, das ist nicht falsch. Das hat auch mit geistlichen Dingen zu tun, indem ich meine Kinder schützen will. Aber es ist illusorisch zu glauben, wir können das Reich Gottes hier auf Erde aufrichten. Jede Machtstruktur des Teufels wurde in der Kirchengeschichte blockiert und zurückgedrängt, wenn Erweckung geschah, wenn Menschen massiv zum Glauben kamen. Schau, die einzige Chance, das noch zu verzögern, wenn wirklich massiv Menschen zum Glauben kommen würden. Aber derzeit ist es so, dass der Teufel einfach die ganze Gemeinde einschläfern lässt und sie, ich sag's mal so, sie werden humanistisch, lieb und freundlich. Und am Schluss sind wir die Böse. Ist ja klar. Wir sagen, nee, mit dem haben wir nichts zu tun. Wir sagen, keine Sünde, kein Kompromiss. Ich kann mit niemandem zusammenarbeiten, der die Gottheit Jesu leugnet. Ich kann mit niemandem zusammenarbeiten, der das Opfer Jesu leugnet. Da haben wir schon mal die zwei Großkirchen. Ich kann mit keiner Sekte zusammenarbeiten, die nicht sagt, Jesus allein. Damit fallen die Sabbatisten weg. Sie sagen, der Sabbat ist es. Wisst ihr, da könnte ich euch alle aufzählen. Jesus allein. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Und in dem Moment, wie du darauf bestehst, brechen ganze Systeme, Strukturen zusammen. Weil zum Reich Gottes gehört nur eines. Der König. Sehen wir nachher gleich. Wisst ihr, und von daher ist das Reich der Himmel oder das Königreich Gottes, das Reich Gottes ist eine ungeheuer wichtige Sache für unser praktisches Leben. Nicht nur Theorie, sondern Praxis. Dass ich lerne, wie ich mich hier letztendlich geben muss. Also, es gibt 5 Erscheinungsformen in der Bibel. Man könnte die auch anders zählen, aber ich kann es drehen und wenden, wenn ich will. Ich zähle es jetzt einfach einmal. Bei aller Möglichkeit, dass auch man sich einmal täuscht bei sowas. Aber es gibt 5 Erscheinungsformen, wenn ich die Bibel richtig lese und richtig zähle. Ich bin ja nicht immer gefährdet, weil ich bin zwar auf der Bank gewesen, 42 Jahre, aber Mathe war eines meiner schwachen Fächer, möchte ich mal ganz klar sagen. Aber ich glaube, bis 5 kriege ich nur zählt. Daniel 7, 27. Das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk des Heiligen, des Allerhöchsten gegeben werden. Und sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das tausendjährige Reich, verheißen. Aber hier schon mal zuerst das gesamte Königreich gemeint in seiner Erscheinungsform. Warum kommt es dauernd mit dem irdischen Bezug im Alten Testament? Weil Israel eine irdische Hoffnung hat. Matthäus Evangelium zeigt es wieder bildlich, aber im 1. Mose 15, im 1. Mose 17 ist eindeutig, Israel hat die irdische Verheißung. Wisst ihr zum Beispiel, wenn ein Jude, 2. Mose 15, 26, wenn ein Jude hingegangen ist und Gott gedient hat, sagt die Bibel, dann kriegst du keine der Krankheiten Ägyptens. Kennt ihr Hiskia? Gott sagt zu ihm, du stirbst. Er kriegt ein Geschwür, wohl Krebs. Dann weint er, dreht sich an die Wand und sagt zu Gott, ich habe dir gedient. Er beruft sich auf 2. Mose 15, 26. Derselbe Sekunde dreht der Prophet um, geht zu ihm und er wird gesund. Wisst ihr, Israel hat eine irdische Verheißung. Und Israel hat die Verheißung eines irdischen Reiches. Und darum kommt im Alten Testament immer diese Seite des Reiches Gottes. Die Bibel sagt im Epheser 3 ab Vers 4, dass letztendlich das Reich Gottes in der anderen, in der geistlichen Form, dass es nämlich aus Jude und Heide gebildet wird, dieser Leib des Christus, dass das letztendlich ein Geheimnis war. Das war im Alten Testament noch ein Geheimnis, drum ist hier nicht so deutlich. Aber wir werden es gleich sehen. Aber es kommt der Herr Jesus, der macht es uns leicht. Jetzt muss ich ja sagen, ja, wann wurde denn das Reich Gottes, wenn Johannes der Täufer sagt, das ist jetzt nahe, wann ist sichtbar geworden zur Zeit Jesu? Wie ging das? Lukas 11, 20. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wisst ihr, was er sagt? Müsst ihr euch vorstellen. Er sagt, in dem Moment, wenn er da ist und seine Macht offenbart, ist das Reich Gottes gegenwärtig auf der Erde. Warum? Weil das Reich Gottes immer dort ist, wo der König ist. Der König war im Alten Testament nur verheißen. Darum war es noch nicht reell. Dann betritt er durch dieses Wunder der Jungfrauengeburt und durch dieses wunderbare, Menschwerden, trotz seiner Präexistenz, betritt er den Erdboden. Jetzt ist der Sohn Gottes. Gott und Mensch in einer Person, plötzlich auf der Erde, der König von Gott, bestimmt der König der Könige, der Herr der Herren und der König Israels. Und in dem Moment, wie er jetzt anfängt, diese Macht zu offenbaren, siehst du das Reich Gottes. Jetzt zeigt er ihnen, indem er Dämonen austreibt. Zum Beispiel ein Jude, nach jüdischer Überlieferung, konnte einen stummen Dämon nicht austreiben. Warum? Weil ein jüdischer Rabbi, um den Dämon auszutreiben, den Namen erfragen musste. Das sehen wir in dem Beispiel, wo Jesus sagt, wie heißt du? Dann sagt er Legion. Dann treibt er ihn aus. Aber dann, was ist, wenn jemand durch einen Geist, durch eine Besessenheit taubstumm oder stumm ist? Dann kannst du ja den Namen nicht erfragen. Das haben die Juden gewusst, das ist Überlieferung jetzt aus der Geschichte. Die Juden haben gewusst, wenn jemand kommt, der einen Menschen vom Dämon befreit, ohne seinen Namen zu erfragen, wenn der den austreibt, dann ist der Messias da. Und genau das tut der Herr Jesus in die Evangelien. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, das hast du durch Beelzebub, durch den Teufel getan. Und das war die Sünde wie ein Heiliger Geist. Darum wird die Sünde wie ein Heiliger Geist in den Lehrbriefen nicht mehr aufgegriffen, weil das war Spezifika. Aber auf jeden Fall, das Reich Gottes war in der Person Jesu auf Erden. Das ist die zweite Erscheinungsform. Also die erste ist die Verheißung. Die zweite ist das Reich Gottes in der Person Jesu auf der Erde. Er konnte aber das Königreich noch nicht aufrichten. Israel hat ihn abgelehnt. Er musste die Erlösung vollführen. Und dann ist etwas passiert. Dann ist der König gestorben für unsere Sünden. Dann ist er ins Totenreich. Teufel konnte ihn nicht halten, weil er keine Sünde hatte. Und obwohl er alle Sünde dieser Welt auf sich hatte, die Bibel sagt ja in Offenbarung 13,8, dass es rückwirkend geht seit grundlegender Welt, also alle Sünde getragen. Und nachdem er durch sein Blut alle Sünde ausgelöscht hat und bezahlt hat, konnte er auferstehen. Auferstehung ist der Beweis, dass er selber keine Sünde hatte und dass er alle Sünde bezahlt hat. Dann geht der Herr Jesus in den Himmel zurück. Wir wissen ja aus Hebräer 10, aus Hebräer 9, 11, was er gemacht hat. Dass er den Himmel durchschritten hat, dass es das innerste Heiligtum ist, dass er sein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt hat. Das gleiche, was der hohe Priester am Yom Kippur macht, am Versöhnungstag, wenn er das in Ruhe studieren wollt, 3. Mose 16. Lässt vielleicht 3. Mose 14 die Reinigung vor Aussatz dazu, und dann lest 3. Mose 16, dann seht ihr genau, was der Jesus getan hat in diesem Heiligtum. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt, Gott hat dann den Geist der Sohnschaft, der laut Johannes 16, 7 bis 14 erst kommen konnte, wenn der Herr Jesus das getan hat im Himmel. Der wird dann ausgegossen und jetzt ist Wiedergeburt möglich. Jetzt bricht das Reich Gottes in seiner dritten Erscheinungsform. Und wo ist jetzt das Reich Gottes? Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist jetzt in der dritten Erscheinungsform der Leib Jesu Christi, die Gemeinde, der Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt geht Paulus hin und sagt in Kolosser 1, 27, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit, dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wisst ihr, jetzt ist Christus in mir. Wo ist das Königreich? Immer dort, wo der König ist. Wo ist der König? Im Leib Jesu Christi. Wer wandelt inmitten der Gemeinde? Der Herr Jesus. Jetzt ist das Reich Gottes nicht mehr sichtbar auf der Erde, weil der Jesus ist ja jetzt auch nicht auf der Erde, sondern er ist praktisch durch den Heiligen Geist in dem Herz der Gläubigen. Da ist er drin. Und jetzt ist das Reich Gottes inwendig in uns. Drum sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Drum ist er unser König. Und drum steht in Offenbarung 15, Vers 3, er ist der König der Heiligen. Dass die Textkritik die Stelle weggemacht hat und gesagt hat, er ist der König der Heiden, ist mir schon klar. Damit ist er der König der Gottlosen. Aber die Bibel sagt, in dem jetzigen Zeitalter, in der jetzigen Ära, ist der König der Gottlose der Teufel. Und der Jesus ist der König der Heiligen. Also er ist inwendig in uns. Das heißt zu Deutsch, für uns jetzt gelten die Regeln des Reiches Gottes, Christus in uns. Sonst ist das was ganz anderes. Jetzt diene ich dem Herr Jesus in diesem Reich. Und da muss man einfach sich bewusst sein, Römer 8, Vers 9 sagt, wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein. und zeigt, dass der Geist wieder geboren werden muss, dass der Geist da sein muss, dass Jesus durch den Heiligen Geist in meinem Herzen sein muss. Und in Römer 8, 15 und 16 redet sie dann vom Geist der Sohnschaft. Das heißt, in dem Moment, wie ich den Geist der Sohnschaft habe, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, ist etwas geschehen. Kolosser 1, 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Bei mir war es am 30.05.1974. Ich weiß nicht, wann es bei euch war. Manche können da auch kein Datum sagen, muss man nicht. Es ist nicht wichtig, dass man das Datum weiß und das geschehen ist. Es heißt, in der Sekunde, wo der Herr Jesus mich erlöst, in der Sekunde, wo er mir die Sünde vergibt, in der Sekunde, wo er mir letztendlich durch sein Blut diese gewaltige Erlösung vermittelt, wo das passiert, in derselben Sekunde, seit 1. Korinther 12, 13, ihr seid alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Da kommt der Heilige Geist in mein Herz hinein und als Zweitfolge, ihr müsst euch das so vorstellen, der Geist kommt in mich und derselbe Sekunde werde ich in den Leib Christi hineingetauft und jetzt bin ich im Leib Christi. Wo bin ich dann? Kolosser 1, 13, im Reich des Sohnes seiner Liebe. Jetzt bin ich im Reich Gottes. Ihr könnt es zum Beispiel zu Hause, könnt ihr das relativ leicht mal euch angucken. Nehmt eine leere Flasche, füllt das Waschbecken mit Wasser und dann geht einfach hin und nimmt die Flasche und taucht sie in dem unter. Wir werden ja in einem Geist zu einem Leib getauft, wir werden untergetaucht. In derselben Sekunde, wie das passiert, füllt sich die Flasche vollständig mit Wasser. Ich werde zum Beispiel bei der Wiedergeburt das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Bibel sagt, 1. Korinther 12, 13, ich werde gedrängt mit dem Heiligen Geist und gleichzeitig bin ich vollständig im Heiligen Geist untergetaucht und bin jetzt Glied dieses Leibes. Glied dieses Reiches. Wisst ihr, und jetzt kann ich ganz ruhig sagen, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Warum? Weil der Geist der Sohnschaft in mir ist. Weil ich den Heiligen Geist habe. Weil der Herr Jesus in meinem Herzen wohnt. Insofern, man muss es nicht unbedingt nachmachen. Ter Stegen war ein Mann, er war extrem. Aber die Extremen sind manchmal liebenswerte Kerle. Der hat mal was gemacht, das war so wunderbar. Zu seiner Zeit war es nicht wie heute, dass die Polizei da überall Streife gefahren ist. Da hat es Räuber gegeben, böse Räuber. Der Stegen ritt auf seinem, bloß ein Esel oder ein Gaul auf jeden Fall, also nichts Besonderes, ritt im Wald. Plötzlich kommen die Räuber, schreien, in des Teufels Namen halt. Und der Stegen sagt ruhig, hat sich nicht einmal umgedreht, sagt ganz ruhig, der Teufel hat mir nichts mehr zu sagen und redet weiter. Die hätte ja schießen können. Die konnte nichts mehr machen. Wisst ihr, das ist ein Bewusstsein, wo ein Mensch sich vollkommen bewusst war, ich bin ein Kind Jesu Christi, ich bin damit ein Kind Gottes des Vaters, ich bin ein Eigentum Jesu, ich gehöre zur anderen Welt, ich gehöre zum anderen Reich, der Teufel hat mir nichts zu sagen. Wisst ihr, wenn wir so mit der Sünde umgehen würden, wenn der Teufel uns verlockt und immer sagt, ich habe mit dem nichts mehr zu tun, das ist andere Welt, das gehört zum anderen Reich, dann hätten wir das Paradies. Leider sagt selbst schon Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Und sagt klipp und klar, das Fleisch ist nicht zu züchtigen, bis der Herr Jesus wiederkommt. Darum müssen wir im Geiste wandeln. Was heißt denn im Geiste wandeln? Galater 5, 16. Das heißt doch ganz einfach, ich bewege mich in diesem Reich. Beispiel, wenn ich zu meiner Berufszeit meinen Job machen musste, da war lange Zeit, später haben wir es aufgelockert, die Regel, du kommst mit dem Anzug, mit der Krawatte und dem Kittel. Oder es gab Ärger. Das heißt, sobald du dich in diesem Rahmen bewegt hast, hast du bestimmte Dinge getan. Da gab es auch Regeln, wie du dich benimmst und wie du dich nicht benimmst. Das war eindeutig. Weil du konntest nicht hingehen und Fleischkäse weg auspacken und am Schalter den essen. Wir hatten auch Kollegen, die das gemacht haben. Da kamen die Kunden rein und haben geschrien, guten Appetit. Wehe, wenn es der Chef gesehen hat. Dann gab es Ärger. Aber wisst ihr, sobald du dich in diesem Reich bewegt hast, sobald du die Banktür aufgeschlossen hast, du bist reingegangen in diesen Bereich, gab es Regeln. Und so ist das gleich geistlich. Sobald ich glaube, dass ich zu diesem Reich Jesu Christi gehöre und mich im Geist wandelnd drin bewege, dann werden automatisch die Regeln dieses Reiches bei mir Fuß fassen. Und dann werde ich bestimmte Sünden nicht begehren. Dann werde ich bestimmte Dinge nicht tun. Allein durch das. Es gibt dann wieder Sünde meines Wesens, wo ich dann immer glauben muss, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, wo ich kämpfen muss. Wenn ich versage, gehe ich zu meinem Jesus, lass mich reinigen durch sein Blut. Das ist also dieser Kreislauf, das ist ja organisch. Aber eines muss klar sein, ich gehöre zu der anderen Welt, ich gehöre zum anderen Reich. Und da gelten auch andere Regeln. Darum gelten auch andere Regeln in der Gemeinde Jesu. Wisst ihr, jetzt kommt jemand in die Gemeinde Jesu, der ist Führungskraft in der Welt. Ich habe schon, das kenne ich. Da kommen die Leute und glauben, jetzt sind sie auch Führungskraft im Reich Gottes. Nun ich sage, Entschuldigung, jetzt will ich zuerst deine Berufung sehen. Vielleicht ist deine Berufung, dass du im Reich Gottes nicht Führungskraft bist, sondern dass deine Hauptaufgabe ist, Gesangbücher auszuteilen. Und dann schlucken die Leute. Da kam ein junger Mann von der Bibelschule und sagt, jetzt setze ich nicht mehr dahinter rein, jetzt will ich was tun. Und ich sage, Entschuldigung, das hat doch mit deiner Ausbildung nichts zu tun. Das ist Welt, das ist das andere Reich. Es hat mit zu tun, was Gott dir für eine Berufung gegeben hat. Da kann eine Ausbildung mal dazu passen, das kann alles super sein, aber ausgelöst wird im Reich Gottes alles von wem? Wer regiert im Reich? Der König. Epheser 4, 11 bis 16, müsst ihr in Ruhe lesen. Die Bibel sagt, da sitzt der Herr Jesus im Regimente, er sitzt praktisch im Himmel zur Rechte Gottes des Vaters und dirigiert von oben der ganze Leib des Christus. Er sagt zu meinen, du mit der Gabe zu hören, höre heute auf den, der hat Sorge. Der soll sein Herz bei dir ausschütten. Das dirigiert er. Du mit der Gabe zu reden, rede heute Folgendes. Wisst ihr, und da kann es dann passieren. Ist mir schon passiert. Ich habe ein Manuskript, die Leute erwartet, jetzt predigt er sein Manuskript. Dann kam ein Bruder zu mir und sagt, hey, Karl Hermann, dann sage ich, was ist los? Und dann sagt er, du hast ja auch Brites predigt, was auf dem Manuskript steht. Und dann sage ich, ja. Sag ich, ja toll, dass du es gemerkt hast, die meisten haben es gar nicht gemerkt. Aber es kann dann sein, der König sagt plötzlich, nein, nicht dein menschlich, was dich bewegt, sondern er bestimmt, was geschieht im Reich Gottes. Wisst ihr, und er dirigiert. Und jetzt muss man einfach sagen, dann geht's da halt anders. Er sucht sich die Leute raus, nicht wir. Wir sind nur Erfüllungsgehilfe, sagt man im Recht. Wir helfen nur, und zwar mit unserer eigenen Gnadegabe. Ich habe es jetzt da bei der Bibelwoche in Bad Teinach so erklärt, das sind Pakete. Jeder hat ein Paket. Da ist der Platz im Leib Christi drin, da ist das Maß des Glaubens drin, also 1. Korinther 12, 18, Römer 12, 3. Da ist 2. Petrus 4, Vers 10, meine persönliche Gnadegabe drin. Da ist 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsgebiet drin. Und jetzt kommt der König und sagt, du mit diesem Paket mach das. Wisst ihr, das ist völlig anders wie in dieser Welt. Darum gibt es keinen Anseher der Person im Reich Gottes. Es gibt ja auch kein Neid, kein Eifersucht. Was kann ich auf jemand neidig sein, wenn der Herr Jesus jedem sein Paket maßgeschneidert hat? Dann spielt das keine Rolle. Ich muss nur sagen, ich habe bloß Verantwortung für ein einziges Paket. Hier drin. Mein Paket muss ich ausleben. Ich brauche da nicht gucken, oh, warum darf der das und ich nicht? Das ist am Anfang, wenn man noch ein Baby in Christo ist oder fleischlich oder so wie Paulus sagt bei den Korinther, dann ist das normal. Aber wenn du geistlich reifst und älter wirst, dann wirst du merken, das ist völliger Unsinn. Du gehörst zum anderen Reich, in diesem anderen Reich gelten andere Regeln. In diesem Reich kriegt jeder eine Vollausrüstung und der König, 1. Korinther 4, 1 bis 6, müsst ihr in Ruhe lesen, da steht, vom Verwalter wird nur verlangt, dass er treu ist. Dann steht drin, du kannst dich selber nicht beurteilen, der Herr muss dich beurteilen. Dann sagt er, du darfst nicht übers Geschriebene hinausdenken, überhaupt hinausgehen, sondern du musst dich praktisch der Schrift und dem Herr unterwerfen. Das sind die Regeln des Reiches Gottes. Wieso, wenn das alle machen würden, hättest du keine Trennungen in der Christenheit, du hättest keinen Streit, da wäre alles wunderbar. Das ganze Elend am Reich Gottes, das ganze Elend des Menschen kommt von seinem Eigenwille. Opfert er sein Wille Gott, dann hört's auf. Und dass er der Wille Gott opfert, das ist dieses Reich. Und da muss man einfach sagen, Kolosser sagt klipp und klar, er hat uns errettet aus der Herrschaft, wo der Teufel etwas zu tun hat. Und ich bin jetzt in dieses Reich versetzt. Das heißt, da gehöre ich hinein. Und jetzt, ich sage es einmal vorsichtig, muss mein ganzes Leben geprägt sein von dem Bewusstsein. Ich gehöre nicht. Manche sagen, ich hätte zur Zeit Jesu leben wollen. Dann muss ich sagen, ja, das wäre auch interessant gewesen. Aber das ist eine andere Erscheinungsform des Reiches Gottes. Heute ist Christus in dir durch den Heiligen Geist. Heute musst du dich ihm innerlich unterwerfen. Und heute musst du ihm in dieser Form letztendlich dienen. Er sagt zum Beispiel in Markus 9,1, es sind etliche unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Ja, was ist das? Pfingsten. Als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Die haben doch nicht gelebt bis heute, bis tausendjährige Reiche erbricht. sondern das Reich Gottes brach dann an mit Ausgießung des Heiligen Geistes. Wisst ihr, und das ist eigentlich so einfach, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich tatsächlich zu diesem anderen Reich gehöre und der König sitzt zur Rechte des Vaters und der Herr Jesus ist der König in den himmlischen Regionen, dann ist Epheser 2, Vers 6 logisch. Er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das heißt, ein Teil von mir ist in die himmlischen Regionen versetzt. Der ist nicht da. Ein Teil von mir ist in der anderen Welt. Wisst ihr, mein Körper, meine Seele, die ist hier. Mit der habe ich Hunger, mit der habe ich Durst, mit der freue ich mich auf was oder freue mich nicht auf was. Aber mein innerer Mensch ist mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Ein Teil von mir ist schon im anderen Reich. Und das ist die Gläubige nicht klar. Ein Teil von mir ist schon dort. Also ein Bruder hat mich darauf hingewiesen, es hat mich erbaut, was er gesagt hat. Und zwar, er hat gesagt, ihm ist klar geworden, die Bibel sagt ja, wir sind das Schauspiel der himmlischen Welt. Und er sagt, da sind ja dauernd Zuschauer da. Wieso, wenn wir jetzt hier Versammlung halten, dann sind da Zuschauer da in der himmlischen Welt. Ist euch das klar? Die siehst du nicht. Immer wenn im Reich Gottes was passiert, hast du Zuschauer. Wenn du dir immer bewusst werdest, dass man dir immer zuguckt, ich glaube, dann würdest du ein bisschen anders leben, oder? Als Mensch. So sind wir doch, gell? Wenn man weiß, das sieht einer, bist immer Ätepetete. Aber gell, sieht mich ja keiner. Gell? Das ist ein Problem, wisst ihr. Man muss sich bewusst sein, ich gehöre zum anderen Reich. Ich gehöre zum Reich, wo der König dauernd da ist. Das sieht alles, was ich mache. Das ist gegenwärtig in meinem Herzen. Ob ich ihm Raum gebe in meinem Herzen durch den Heiligen Geist, dem ich im Geiste wandle, das ist eine ganz andere Sache. Ob ich dauernd gereinigt werde durch Jesu Blut, 1. Johannes 1, 7 bis 9, und dadurch Gemeinschaft habe, das ist wieder eine andere Sache. Aber es ist Fakt, ich gehöre zum anderen Reich. Ich gehöre nicht zu diesem Reich dieser Welt. Und das geht ganz genau so lang, bis Offenbarung 20, 1 passiert, bis nämlich der Herr Jesus wiederkommt. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann richtet er hier, weil er jetzt wieder auf der Erde ist, richtet er das auf, was wir vorher gelesen haben. Nämlich ein irdisches Reich und mit seinem auserwählten Volk. Wir wissen natürlich aus der Prophetie, dass zwei Drittel vorher stirbt, Zacharia 13, und dass nur das Drittel, das übrig bleibt, sich bekehren wird, das wissen wir. Und er sagt hier, er bindet den Teufel für 1000 Jahre. Jetzt gibt es Brüder, die sagen, der Teufel ist ja heute gebunden. Und ich sage, Entschuldigung, was nicht, wenn ich Zeitung lese oder zum Fenster rausgucke, was sehe ich da? Der Teufel ist schlimmer denn je am Werk zur Zeit. Aber dann wird der Herr Jesus der Teufel binden. Und wie das geschieht, wie er wiederkommt, das steht im Zacharia 14 in den ersten 5 Verse. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn. Da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden. Die Hälfte der Stadt muss in Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jeden Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Also es wird ein furchtbarer Krieg um Jerusalem geben. Das ist einfach Fakt. Dann sagt die Bibel, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten, nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal, und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid, vor dem Erdbeben in den Tagen Usias des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Wisst ihr, und das ist nichts anderes wie eine wörtliche Erfüllung von Apostelgeschichte 1,11. Nämlich da sagt der Herr Jesus ganz klar, oder da muss man sagen, da hat er sie nochmal ganz klar belehrt, diese 40 Tage, was er da sie belehrt hat, das steht in 2. Petrus 3, Vers 2. Und dann, als er aufgenommen wird, als er gen Himmel fährt, dann kommen zwei Männer in weißer Kleidung, wir würden sagen Engel dazu, und die sagen dann, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Wo ist er aufgefahren? Vom Ölberg. Wo kommt er wieder? Zacharia 14, vom Ölberg. Und dann ab Vers 6 dreht die Bibel das rum und beschreibt nochmal, was an diesem Tag geschehen wird. Sie sagt dann zum Beispiel, dass lebendige Wasser von Jerusalem fließen werden. Ist klar, weil der Jesus da ist. Sie sagt aber auch, es wird so Furchtbares geschehen, nämlich während diesem Krieg, bevor der Jesus wiederkommt. Und zwar, ich lese es nur Vers 12, der zweite Teil, dass Menschen Folgendes erleben. Ihr Fleisch wird verfaulend, werden sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen. Ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Chemische Waffen werden eingesetzt werden in diesem Krieg. Sie werden bei lebendigem Leib verfaulen. Aber vom Höhepunkt kommt der Jesus wieder. Und wenn man den Text genau liest, dann sagt die Bibel, er kommt am Abend wieder. Die Bibel sagt, es wird ein Tag sein, wo so extremste Partikel, wohl durch Atomexplosionen, durch alles Mögliche, durch den Krieg in der Luft sein werden, dass es nicht Tag wird. Und erst am Abend wird es Licht werden, wenn das Licht dieser Welt, Herr Jesus, auf der Ölberg wiederkommt. Wisst ihr, und dann richtet er dieses tausendjährige Reich auf, das wir vorher gelesen haben. Jesaja 2, Jesaja 11, Micha, Joel 4, dann ihr könnt die ganze Stelle, es wimmelt, das Alte Testament, dann richtet er sein Reich auf. Das ist die vierte Erscheinungsform. Also nochmals, rekapitulierend. Erste Erscheinungsform, die Verheißung. Altes Testament, Daniel 2, Daniel 7. Zweite Erscheinungsform, der Herr Jesus auf der Erde, er treibt die Dämonen aus und beweist damit, dass das Reich Gottes in seiner Person gegenwärtig ist. Dritte Erscheinungsform, heute, der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in meinem Herzen, damit ist das Reich Gottes in mir, weil er da ist durch den Heiligen Geist. Ich gehöre zu diesem Reich. Vierte Erscheinungsform, wenn er wiederkommt, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Und letzte Erscheinungsform, ist wirklich die letzte, Offenbarung 21 und 22. Ich sah einen neuen Himmel, deine neue Erde. Nur der erste Himmel und die erste Erde waren versunken und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich sah, nämlich der Johannes, die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet, wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und jetzt kommt die Stimme aus dem Himmel, die sagt, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann sagt Gott, dass er alles neu macht. Vers 22, und einen Tempel sah ich nicht in ihr. Also wisst ihr, wir sind ja der Tempel des Heiligen Geistes, das ist dann auch vorbei. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Das heißt, dann ist der Jesus selber, und das kann man sich nicht vorstellen, Gott der Vater und der Jesus sind dann dieser Tempel. Es gibt auch kein Licht mehr, heißt der Vers 23. Sondern die Herrlichkeit Gottes erleuchtet alles und die Lampe, die alles erleuchtet, ist das Lamm, der Jesus. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist dann die letzte Erscheinungsform, die fünfte. Also nochmal, die erste, die Verheißung. Die zweite, der Herr Jesus auf der Erde mit seinem Messias-Dienst. Die dritte, Christus in uns, die Gemeindezeit. Die vierte, das tausendjährige Reich und die fünfte, der Himmel. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel, und das ist wichtig, wenn manche sagen, ich bin da hineingeboren, das stimmt schon, aber du musst durch den Heiligen Geist geboren sein, weil die Bibel etwas sagt vom Johannes dem Täufer, dass der Kleinste im Reich der Himmel größer ist als er. Er ist der Größte der ersten Erscheinungsform des Reiches Gottes. Und in der zweiten Erscheinungsform, da gibt es ja noch keine Wiedergeborene, weil der Geist der Sohnschaft noch nicht ausgegossen ist. Also die sind alle kleiner wie der kleinste Gläubige, der wiedergeboren ist, der Christus in sich hat. Wisst ihr, jetzt muss man das einfach nüchtern sachlich sehen, wenn man Markus 1,15 sieht, Herr Jesus sei erste Predigt, nämlich er sagt hier, tut Buße und glaubt an das Evangelium, weil nämlich das Reich Gottes jetzt kommt. Und damit sagt er klipp und klar, das steht präsens aktiv zweimal, du musst immer da unter Zustand der Buße und des Glaubens sein, dann gehst du in dieses Reich Gottes ein. In der Apostelgeschichte 26, 18, die erklärt es und sagt ganz einfach, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft oder der Vollmacht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das heißt, die Bekehrung heißt, man geht aus dem Reich des Teufels raus, empfängt Vergebung der Sünde durch den Glauben, wird gleichzeitig geheiligt und gehört dann zum anderen Reich. Aber, Vers 20, dass der Heide einfach klar gesagt werden soll, sie sollten Buße tun sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Das heißt, ich muss beweisen durch mein ganzes Sein, dass ich es ernst meine. Wisst ihr, sag's mal so. Mir ist es lieber, man sagt, jetzt ist er ganz extrem geworden, wenn sich jemand bekehrt, als wenn niemand merkt, dass du dich bekehrt hast. Meine Kollegen, die haben mich, ich sage es aber ganz ehrlich, das, was ich gemacht habe, war nicht unbedingt weise. Ich habe das einfach getan, weil ich es nicht besser wusste. Mein Kollege hat mal zu mir gesagt, ey Mann, hat er gesagt, du bist der Schlimmste gewesen der Welt, jetzt bist der Schlimmste bei den Frommen, hat er wörtlich gesagt. Aber da hat was gestimmt, ganz oder gar nicht. Und jetzt kommt halt das, wir müssen da auch durch eine klare, radikale Bekehrung zeigen und durch das, was wir sind, aber was wir tun und nicht tun, dass wir Gottes Kinder sind. Denn da gehört natürlich dazu, Römer 3, 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer. Das steht eigentlich zum Hilasterion, zum Sühnedeckel. Kaporet, alttestamentlich. Der Sühnedeckel bestimmt, und zwar, jetzt sagt er, das wird wirksam durch den Glauben an sein Blut. Sobald ich dann ein Mensch bin, der nicht mehr glaubt, dass er in den Himmel kommt, weil er die Gebote hält, der nicht mehr glaubt, dass er in den Himmel kommt, weil er zum Beispiel den Sabbat hält, der nicht mehr glaubt, dass er in den Himmel kommt, weil er recht ist, sondern der nur glaubt, dass er in den Himmel kommt, weil er glaubt, dass das, was der Herr Jesus getan hat als hohe Priester beim Sühnedeckel, dass sein Blut vergossen hat, dass dieses Blut mich reinigt, dass ich wegen dem in den Himmel komme. Als Kind haben mir einen Vers beigebracht, wenn ich den die ganze Zeit geglaubt hätte, hätte ich mich sofort bekehrt nach der Pubertät. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werd in den Himmel eingehen. Wisst ihr, das Evangelium, klar kann es nicht mehr sagen. Johannes 3,3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Der Heilige Geist kommt in mein Herz, sobald das Blut da ist. Wisst ihr, da brauchen wir gar nicht überlegen, wie das geht. Das ist ganz einfach. Im Alten Testament, 3. Mose 14, wichtig zu lesen. Dort, wo das Blut hinkam, das wurde auf den Daumen gesprengt, auf die Zehe und aufs Ohr. Immer dort, wo das Blut war, das sind die Sinne und das Tun, wird das Öl praktisch auch drauf getan. Und das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kommt immer dorthin, wo das Blut ist. In dem Moment, wie der Jesus mein Herz reinigt durch sein Blut, zieht der Heilige Geist in mich ein. In derselben Sekunde werde ich in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich gehöre jetzt zum anderen Reich. Ich bin jetzt ein Gotteskind. Es passiert im Bruchteil einer Sekunde, wenn es echt ist. Römer 8, 9 und 10. Das ist ganz wichtig, habe ich vorher schon zitiert. Wenn man das genau nimmt, dann brauchen wir die Leute eigentlich nicht mehr viel fragen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Also wiedergeboren wird bloß mein Geist, nicht mein Körper. Und wenn im Körper, im Fleisch noch die Sündenatur sitzt, darum ist ein Kampf zwischen Geist und Fleisch. Wandle ich noch am Geist, tue ich das, was Gott will. Wandle ich noch am Fleisch, tue ich das, was mein Ego will und die Sünde. Und das muss man einfach sehen. Ich bin versetzt in dieses Reich. Ich habe Zugang durch Jesu Blut, Hebräer 10, 19. Und jetzt regiert er, Epheser 4, 11. Ich habe die Stelle ja vorher schon gezeigt. Jetzt regiert er von oben. Wisst ihr, nur wenn man das begreift, was man im Reich Gottes auf sich hat, kannst du fast jede Sekte, kannst du fast jede Irrlehre, kannst du alles, was falsch gelaufen ist in der Kirchengeschichte, kannst du abwehren. Wisst ihr, wenn die Reformatoren geglaubt hätten, dass ihr Reich nicht von dieser Welt wäre, dann hätten Zwingli nicht so viel Wert drauf gelegt, dass letztendlich die Obrigkeit mit ihm geht und hätte sein Freund, der Felix Manz, nicht ersäufen lassen am 5. Januar im eiskalten Zürcher See. Dann hätte ein Calvin nicht letztendlich von seiner Lehre, der hat das nämlich auch auf dem Gewissen, hätte er letztendlich, obwohl auf dem Gewissen, das war einfach Usus damals, dann hätte man nicht zum Schwert gegriffen, wenn man geglaubt hätte, dass das Reich Gottes inwendig in uns ist. Dann hätte Luther nicht gegen die Bauern gekämpft. Luther hat klipp und klar gesagt, das Blut der Bauern ist auf meinem Haupt. Aber Gott hat es mich geheißen, was nicht stimmt. Wisst ihr, dann wäre ganz viel nicht passiert. Augustinus hat gesagt, nötigt sie hereinzukommen und damit hat er gemeint, greift zur Waffe. Es hat keine Verfolgung unter den Gläubigen gegeben. Die Calvinisten und, sprich, neue Calvinisten, die Puritaner, die ja so geehrt werden überall, die haben eine Quäkerpredigerin, die Mutter von zwei Kindern, haben sie aufgehängt. Es hat alles nicht gegeben im Reich Gottes, wenn man geglaubt hätte, das Reich Gottes ist inwendig in mir. Jetzt ist die dritte Erscheinungsform des Reiches Gottes. Jetzt wird nicht gekämpft, sondern wenn dich jemand auf die linke Backe schlägt, hältst du die rechte hin. Jetzt entscheidet dein König, was passiert. Er kämpft für dich. Du wirst stille sein. Du hast mit dem nichts mehr zu tun. Du musst nur dafür sorgen, dass du durch Jesu Blut mit ihm in Ordnung bist. Du musst dafür sorgen, dass der König dein König ist. In deinem Herzen alles beherrscht. Und nach dem musst du leben und dann hast du keine Verantwortung. Weil der König nimmt dem Sklave die Verantwortung ab. Wenn ich aber kein Sklave bin und mir das nicht gefallen lasse, dann automatisch kommt die Sünde, dann kommt das Fleisch und dann kommt die Verantwortung. Dann wird Gott mich wieder zur Rechenschaft ziehen. Und von daher ist das, was Johannes hier, ich bin jetzt weit weggegangen mit Absicht, was Johannes hier bringt, sagt, jetzt geht's Reich Gottes los, dann muss man sich vergegenwärtigen, aha. Wisst ihr, weil der Heilige Geist nicht immer Petrus war. Darum sagt Jesus zu ihm, wenn du dich dermals eins bekehren wirst, das ist logisch. Und darum hat er der Jesus verleugnet und hat gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Und dann sagt der Jesus, Satan, welche von mir? Wisst ihr, das ist, darum haben sie im Alten Testament gelogen, darum haben auch die heilige Sache getan. Die hatte der Heilige Geist nicht. Aber wir gehören zur dritten Form des Reiches Gottes. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben den Geist des Glaubens. Wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir sind in die himmlischen Örter versetzt. Entschuldigung, ich habe keine Ausrede. Gar keine. Ich habe keine Ausrede für die Sünde. Ich gehöre zum Reich, wo ein König da ist, der mir ein Paket gegeben hat, eine Ausrüstung, dass ich die Sünde meiden kann. Wir wissen, dass ein Mensch nie ganz gelingt. Darum brauchen wir dauernd das Blut Jesu und müssen dauernd dem Herr folgen. Aber eines ist klar, ich gehöre zu diesem Reich und damit fallen ganz viele Dinge in meinem Leben einfach am Tisch. Die gibt es da nicht. Wissen, von daher ist natürlich unser Text, darum bin ich auch nochmal zurück in den Dreier, das ist ungeheuer wichtig. Er sagt, tut Buße. Er sagt, ändere einfach deine Gesinnung. Das kannst du jetzt auch ins Neue Testament in die Zeit der Gemeinde übersetzen, indem du einfach sagst, weil das Reich Gottes jetzt nicht mehr nahe ist, sondern weil es in dir ist, musst du dauernd deine Gesinnung ändern, indem du Buße tust. Du richtest dich dauernd auf Gott aus. Indem du laut Hebräer 4,12 das Wort Gottes liest und das zweischneidige Schwert Geist und Seele trennt. Indem du im Geiste wandelst. Indem du einfach den Dienst, den der Herr Jesus dir tut, in deinem Herzen annimmst und ihn auslebst. Und dann letztendlich bist du ein wahrer Jünger Jesu Christi. Gell, und das ist eigentlich, was Johannes angekündigt hat. Das ist das, was der Herr Jesus wollte. Das ist dieser Ratschluss der Ewigkeiten. Das ist dieser Ratschluss vor Grundlegung der Welt, diese Erwählung in Christus. Gott wollte, dass alles in Christus passiert. Er wollte, dass eine Gruppe von Menschen entsteht, die nicht zu dieser Welt gehört, die zum anderen Reich gehört. Er wollte, dass diese Gemeinschaft, diese Heilige, andere Kräfte haben. Epheser 1, 17-19, die haben Kräfte, wo die andere nicht haben. Er wollte, dass der Heilige Geist zum Ziele kommt. Er wollte, dass sie im Lichte wandeln. Er wollte das alles. Er wollte Gemeinschaft für sich. Und wo ich jedes Mal erschrecke, oder was erschrecke? Manchmal gewöhnt man sich auch, aber eigentlich musst du erschrecken, wenn ich lese, dass Gott eifersüchtig ist. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, du darfst nicht lau sein, Sinn schreiben, dann ist es ganz einfach. Das müssen wir nüchtern sachlich feststellen. Gott ist eifersüchtig. Und Jesus sagt, wenn du es nicht tust, speich dich aus meinem Munde. Was hat das zu tun? Das hat zu tun mit diesem Reich. Er gibt mir der Heilige Geist, er gibt mir alles, was ich brauche, zum Leben überwinden, 2. Petrus 1,3 nachzulesen. Jetzt will er aber, dass er mein König ist, dass er mein Herr ist, mich unterwerf, vollständig. Wenn ich das nicht mache, dann mache ich das Gleiche, was ein König nicht will. Ich mache nämlich Rebellion gegen den König, gegen seine Gebote, gegen seine Gegenwart, gegen sein Wirken. Und von daher ist eigentlich die Sache, dass wir zum Reich Gottes gehören, ich sage es mal so, mit einer ganz anderen Verantwortung verbunden, wie zum Beispiel die Jünger sie hatten. Zu ihm sagt er zum Beispiel von Petrus, wenn du dich dermals einst bekehren wirst. Und als er sieht, wie er versagt, weint er bitterlich. Hinterher steht er hin und sagt ihm der Jesus, jetzt gehörst du zum anderen Reich. Ich sag dir, wie du sterben musst. Und so ist er gestorben in Rom. Man wird deine Hände ausbreiten, man hat ihn gekreuzigt. Wisst ihr, das sind Dinge, wo du einfach sagen musst, es gilt ein anderes Reich, es gilt ein anderes Gesetz. Wenn der Johannes kommt und sagt, es ist jetzt nahe, dann ist für uns klar, jetzt geht's los. Aber jetzt müssen wir das Matthäus-Evangelium so lesen, indem wir sagen, jetzt lesen wir die zweite Erscheinungsform. Versteht ihr? Nicht die dritte. Die dritte beginnt, wenn wir den Römerbrief lesen, dann beginnt die dritte Erscheinungsform. Oder Erfahrungsberichte, ist die Apostelgeschichte, ab 2. Wisst ihr, wenn man so die Schrift unterscheidet, dann wird man vor vielem Irrtum bewahrt, dann beginnt man Gott zu dienen und dann kommt halt etwas, ich glaube, wir haben das vergessen, dann stellt sich Gott auf unsere Seite. Und das ist nämlich wichtig, dass Gott sich auf unsere Seite stellt. Und dann kämpft er für uns und dann brauchen wir keine Sorge mehr zu haben. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an, du bist der König der Könige, du bist der Herr der Herren. Du bist der König Israels. Du hast dein Königtum erworben und bezahlt mit deinem kostbaren und teuren Blut, mit einem unermesslich hohen Preis. Du hast diesen Ratschluss der Ewigkeiten, die der Vater uns geoffenbart hat, die schon in Daniel 2,7 steht, die durchs ganze Alte Testament durchgeht. Du hast es getan, du sagst uns klar, dein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich, das du dann meinst, das ist das, was inwendig in uns ist, nämlich durch den Heiligen Geist, durch den Geist der Sohnschaft. Wir beten dich an, dass du uns gerettet hast, dass du uns wieder geboren hast zur lebendigen Hoffnung, dass wir diesen Geist der Sohnschaft empfangen durften, dass wir jetzt in diesem anderen Reich leben und zu Hause sein dürfen, dass wir dir, dem Lamme, folgen dürfen, wohin du gehst. Und jetzt brennt es in unsere Herzen ein, dass wir Glieder eines anderen Reiches sind und dass wir so leben, so uns benehmen und auch dann auf jede Angst, auf alles verzichtet, weil du der König bist und du alles unter Kontrolle hast. Dein Reich ist anders, dir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erde. Ich bitte einfach, erbarme dich und du wirst uns durch diese Endzeit bringen. Dafür danke ich dir. Amen.